Ich bin Daniel Retschitz-Ecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein österreichischer Botschafter in Brüssel soll jahrelang einen Blog betrieben haben, voll mit sexistisch und frauenfeindlichen Postings. Und dieser Blog könnte jetzt zum Einfallstor für Hacker geworden sein. Im Außenministerium steht die Welt derzeit jedenfalls Kopf. Wie sicher ist das Außenministerium also? Und wie verheerend ist dieser IT-Angriff wirklich? Darum geht's heute. Fabian Schmidt, leitender Redakteur investigativ beim Standard, und Thomas Mayer, ebenfalls leitender Redakteur beim Standard und politischer Korrespondent für Europa- und NATO-Fragen. Der ständige Vertreter Österreichs in Brüssel hat sich jetzt aus dem Amt zurückziehen müssen. Bevor wir hier ins Detail gehen, noch einmal ganz kurz zusammengefasst, warum eigentlich?
Vielleicht einmal sehr, sehr allgemein und einfach gesagt, weil der ständige Vertreter sich Blößen gegeben hat, die seinem Amt nicht angemessen ist. Ich muss vielleicht erklären, was ist so ein ständiger Vertreter Österreichs in der Europäischen Union überhaupt? Schon der Name, der sehr kompliziert ist, beschreibt das eigentlich sehr genau. Das ist nicht irgendein Botschafter, sondern das ist der Botschafter in Brüssel, der sozusagen das Bindeglied herstellt zwischen der Regierung in Wien und der Europäischen Union. Das heißt, alle Europafragen in Brüssel, die von der Kommission, wo auch immer herkommen, laufen bei ihm zusammen, werden nach Österreich gebracht, in die einzelnen Ministerien bis in die Länder, und das Ganze wird dann wieder zurückgespielt. Also er und seine Mitarbeiter in Brüssel verhandeln für Österreich, handeln Lösungen aus und so weiter, machen den Ministern Vorschläge. Und der ständige Vertreter ist sozusagen der Oberste. Er ist zum Beispiel, um das einem praktischen Beispiel zu erläutern, derjenige, der den Bundeskanzler vorbereitet, wenn er zu EU-Gipfeln, zu europäischen Räten fährt. Also seine Position ist eine sehr, sehr herausgehobene, eine sehr sensible. Er hat unheimlichen guten Zugang zu Informationen, auch zu geheimen Informationen. Und deswegen ist diese Position auch etwas, wo man außerhalb jedes Verdachts stehen sollte. Und das ist eben seit einigen Tagen, wie wir wissen, nicht mehr der Fall.
Aufgekommen ist die Geschichte ja, weil er einen Blog betrieben haben soll. Was ist da genau passiert? Was ist daran schlimm? Ich meine, bloggen kann ja jeder.
Ja, da muss man vielleicht auch etwas grundsätzlich vorher sagen. Es gibt auf der einen Seite private Angelegenheiten, die die Öffentlichkeit nichts angehen. Ich würde sogar sagen, auch uns Journalisten zunächst nichts angehen. Und es gibt Dinge im öffentlichen Interesse. Bei einer Person, die so herausgehoben ist, ist das für uns Journalisten immer eine Abwägungsfrage. Man kann das so allgemein nicht beantworten und so klar, was jetzt eindeutig öffentlich ist und was eindeutig privat ist. Aber in diesem Fall, und da werden wir dann dazu kommen, und der Fabian kann dann einiges dazu auch im Detail erzählen, ist es eben so gewesen, dass sehr private Dinge bekannt geworden sind, aber nicht in seinem privaten Bereich, sondern in seinem Diensthandy mit gewissen Informationen, die gespielt worden sind, und auch sogar bis hinein in das Computersystem und über die Sicherheitssysteme des Außenministeriums hinaus. Und deswegen ist dieser Fall für uns so brisant und auch politisch wichtig. Wir sind überhaupt nicht interessiert an irgendwelchen privaten Angelegenheiten, von wem auch immer. Das kann man getrost den Boulevardmedien überlassen, die das auch explizit, zum Teil sehr explizit beschrieben haben. Das ist nicht das, was wir machen. Wir konzentrieren uns ausschließlich darauf, ist das politisch brisant, hat das eine mögliche Auswirkung auf die österreichische Politik und auf den diplomatischen Apparat, und das ist bei einem Außenministerium natürlich besonders heikel. Aber vielleicht kann der Fabian da ins Detail gehen.
Ich glaube, wir sind jetzt einen Schritt schon weiter. Wir sind jetzt tatsächlich bei dem Kern der Geschichte angekommen. Ich würde nur ganz gern noch einmal zu dieser Vorgeschichte kommen, die wir angesprochen haben, nämlich seine dienstrechtlichen Probleme, die dieser Diplomat ursprünglich hatte, eben mit diesem Blog, weil das führt uns ja dann in weiterer Folge zu diesem IT-Sicherheitsproblem. Ganz kurz noch, dieser Blog, da soll der Botschafter verschiedenste sexistische und frauenfeindliche Sachen gepostet haben, unter einem Synonym ist, glaube ich, der Vorwurf gewesen. Wie ist man da drauf gekommen, dass er überhaupt dahinter stecken soll?
Also ich glaube, man kann prinzipiell einmal festhalten, dass diverses Material kursiert, das aus dem Diensthandy offenbar des Vertreters stammt. Dieses Material legt dann nahe, dass er involviert war in diesem Blog. Das ist so die Indizienkette, die aufgekommen ist. Also allein daraus ergibt sich ja schon eine Sicherheitsfrage, wer hat Zugriff? Man kann davon ausgehen, dass es nicht der ständige Vertreter selbst war, der diese Materialien in Umlauf gebracht hat, die kursieren auch im Umfeld von Parteien, sondern dass eben jemand Unbefugtes Zugriff hatte auf sein Diensthandy. Das ist schon einmal die erste Ebene. Und dann von dem Material, das kursiert, stellt sich dann auf die Frage, wenn es in die falschen Hände geraten kann. Vielleicht ist es ja schon in die falschen Hände geraten, wenn man jetzt sieht, wie zum Beispiel die FPÖ da ziemlich schießt gegen das Außenministerium, ergeben sich natürlich auch Fragen der Erpressbarkeit. Also das ist eine weitere Sicherheitsfrage. Und dann gibt es in letzter Folge noch die generelle Frage, wie da jetzt mit IT-Sicherheit umgegangen wurde, weil offenbar einige dieser Dinge, die auch den Blog betreffen, auf Dienstgeräten durchgeführt wurden.
Aber wie hängt das zusammen? Wie hängt dieser Blog zusammen mit einer möglichen Sicherheitspanne des Handys dieses Botschafters?
Naja, allein dadurch, dass man durch dieses Material schon einmal sieht, dass der Blog mit ihm in Verbindung steht, heißt ja, dass jemand in sein Handy eingedrungen ist und dementsprechende Dokumentation angefertigt und verteilt hat. Darüber hinaus, da können wir jetzt dann noch ins Detail gehen, ist es so, dass dieser Blog unter einer E-Mail-Adresse betrieben wurde, die in Datenbanken von gehackten oder kompromittierten E-Mail-Adressen und Passwortkombinationen vorkommt. Wenn man das dann auf einem Dienstgerät benutzt, ist es natürlich ein mögliches Einfallstor, um einen größeren Cyberangriff zu starten. Das ist genau das, was jetzt noch einmal geprüft wird.
Vielleicht kann ich ganz kurz ergänzen und das auf ein einfaches Bild bringen. Es ist jetzt in der österreichischen Öffentlichkeit sehr viel von diesem Blog die Rede, das versteht man, weil das ist eine heikle, um nicht zu sagen peinliche Angelegenheit natürlich, aber es geht eben nicht nur um diesen Blog. Um es an einem einfachen Beispiel zu sagen, wenn ein Botschafter bei sich zu Hause im Wohnzimmer seinen privaten PC hat, seine, was immer, Literatur, seinen Hobbys nachgeht, dann ist das seine Angelegenheit. Kein Mensch wird das erfahren, weil das eben privat ist. Und hier ist eben etwas passiert, ich sage das bewusst unter Anführungszeichen, das sogenannte Private in Dienstgeräte und unmittelbar in seine Funktion hineingerät. Und das ist genau der Punkt, wo wir als Journalisten nicht nur die Möglichkeit haben, sondern geradezu verpflichtet sind, diesen Dingen nachzugehen. Das ist keine private Angelegenheit, wenn solche Sachen öffentlich werden, wenn eben privat und dienstlich nicht getrennt wird. Und um es noch einmal ganz einfach zu sagen, wir sind ja alle gewöhnt heutzutage, unser ganzes Leben auf Smartphones abzuwickeln. Ein Minister, ein hoher Politiker, hohe Diplomaten, Geheimdienstler, Leute aus dem Verteidigungsministerium, die müssen halt sich an die Regel halten, dass sie das auseinanderhalten können. Und wir waren sozusagen damit konfrontiert, dass hier das eben nicht passiert ist.
Versuchen wir das noch einmal ganz kurz auf eine einfache und verständliche Ebene runterzubringen, um diesen Zusammenhang auch herstellen zu können. Wenn ich euch da jetzt so zuhöre, habe ich euch richtig verstanden? Dieser Botschafter hat auf seinen Dienstgeräten, Handy, Laptop etc. einen privaten Blog betrieben, zumindest in seiner Arbeitszeit und auf den Dienstgeräten diesen Blog beschrieben, nicht?
Also es deutet darauf hin, teilweise mit Standortdaten, Zeitstempeln, dass es also, auch während der Arbeitszeit war.
Ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sehen das nicht, aber der Kollege Meyer hat mich gerade den Kopf geschüttelt, deswegen habe ich mich kurz unterbrochen. Aber aufgrund dieses Blogs, der offensichtlich irgendwie kompromittiert worden ist, die E-Mail-Adresse, hat man jetzt die Vermutung, dass dieser Hack damit in Zusammenhang stehen könnte. Verstehe ich das richtig?
Also wir sprechen da von zwei verschiedenen Hacks eigentlich. Also es gab ja diesen riesigen Angriff auf das Außenministerium Ende 2020. Es ist immer noch nicht ganz klar, was da das Einfallstor war. Da sind sehr, sehr wenige Informationen öffentlich verfügbar. Und es gibt Spekulationen, dass womöglich auch durch diese kompromittierte E-Mail-Adresse, durch den Betrieb des Blogs, womöglich auf dienstlichen Geräten oder mit mutmaßlich auf dienstlichen Geräten, dass das auch ein mögliches Einfallstor gewesen sein könnte, ein Grund für diesen Cyberangriff. Aber das wird jetzt geprüft, dafür hat man keine Beweise an sich. Und die zweite Sicherheitslücke ist eben allein schon, dass Fotos existieren vom Dienstgerät, vom entsperrten Diensthandy des Botschafters, dass davon Inhalte kursieren.
Muss man noch einmal formulieren, man muss das präzisieren. Auf dem Diensthandy existieren Fotos und Informationen, interne Kommunikation. Und daraus ergibt sich die Frage, wieder ganz einfach erklärt, wieso haben wir Zugang zu solchen Informationen? Das dürften wir eigentlich nicht haben. Dieses Diensthandy dürfte nicht, und die Inhalte und die Fotos dürften nicht öffentlich sein, weil es eben was man da sieht oder liest, der Republik, dem Außenministerium, seinem Amt in Brüssel schaden kann. Und das ist eigentlich des Pudels Kern.
Gut, jetzt sind diese Daten irgendwie bei euch gelandet. Kann man davon ausgehen, dass ihr damit vernünftig umgeht? Das werden wahrscheinlich nicht alle machen, die irgendwie vielleicht Zugriff darauf haben könnten. Weiß man denn, wer hinter diesem Hack stehen könnte? Gibt es da Vermutungen?
Ich denke, es gibt Vermutungen, aber wir können nicht sagen, wo wir dieses Material bekommen haben. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass das eine Frage ist, die auch das Außenministerium sehr gerne beantwortet hätte.
Das heißt, es gibt keine Antwort darauf, wer diese Chats und Fotos in Umlauf gebracht hat? Oder gibt es sie, oder kann man sie nicht sagen?
Es gibt eine Antwort, zu der wir als Journalisten sozusagen verpflichtet sind. Und ich kann das in einem Beispiel erklären. Vertrauen ist eine der wichtigsten Währungen, die es nicht nur bei Ärzten oder bei Anwälten gibt, sondern auch im Journalismus. Wir sind dazu verpflichtet, unsere Quellen zu schützen. Das ist das Prinzip des Whistleblowers. Jemand, der heikelste Informationen weitergibt, zum Beispiel über Skandale, der muss die Sicherheit haben, dass er geschützt wird, dass seine Identität nicht preisgegeben wird. Und deswegen hat der Fabian jetzt so geantwortet, wir sprechen über unsere Quellen nicht. Um das in einem ganz konkreten Beispiel zu erläutern, wenn Sie zu Ihrem Beichtpfarrer gehen und Ihre Sünden beichten oder wenn Sie zu Ihrem Arzt gehen und über Ihre gesundheitlichen Probleme sprechen oder zu Ihrem Anwalt wegen irgendwelcher heiklen Dinge, dann geht das niemandem was an. Und so ähnlich ist das auch bei uns. Für uns ist nur relevant, ob die Informationen, die wir bekommen, stimmen, ob die einen Hintergrund haben, der möglicherweise bedenklich ist. Und dann müssen wir das zusammenfügen wie ein Puzzle. Und in diesem Fall war es eben so, dass sich herausgestellt hat, dass es da im Außenministerium Vorgänge gibt, die nicht geprüft worden sind, obwohl es klare Hinweise gab. Und die geeignet sind, die Reputation des Außenamts und der Vertretung nach außen zu beschädigen.
Und diese Vorgänge sind eben beispielsweise dieser betriebene Blog?
Zum Beispiel. Ja. Und jetzt ist eben vielleicht auch wichtig zu verstehen, was in den letzten Tagen passiert ist. Wie kam das in die Öffentlichkeit? Warum schreiben wir jetzt darüber und auch so ausführlich? Und warum schreiben wir über sehr private Dinge, die wir wissen, nicht? Wir sind politische Journalisten. Ja. Wir sind dazu da, um gewisse Dinge aufzuklären und den Lesern und der Öffentlichkeit nachvollziehbar zu machen, was passiert. In dem Fall war es so, dass am Samstag vor einer Woche die Außenministerin erfahren hat von diesen Dingen. Sie kam von einer Amerikareise zurück aus Washington und nach unseren Informationen hatte sie keine Ahnung, dass es das alles gibt. Null. Sie wurde, man kann das so sagen, kalt erwischt mit diesen Informationen. Soweit wir wissen, hat sie dann relativ schnell gehandelt, weil der ständige Vertreter ist am Montag darauf, also nur 48 Stunden später, ich kann es nicht sagen, er ist zurückgetreten, er hat, wie das so schön heißt, um seinen Rückzug nach Wien gebeten. Dem ist die Ministerin auch sofort nachgekommen. Damit war für uns klar, das passiert nicht nur einfach so. Ja. Das hat einen sehr ernsten Hintergrund. Und das war für uns dann eigentlich, Fabian nickt, er sagt vielleicht noch was dazu, der Grund, uns zusammenzusetzen und diese Geschichte aufzuschreiben. Öffentlich wurde es übrigens nicht durch uns, sondern öffentlich wurde es anonymisiert durch die Kronenzeitung, sehr, sehr prominent platziert. Da sind sehr explizite Zitate auch aus dem Blog zitiert worden, die wir niemals so an die Öffentlichkeit gebracht hätten. Vielleicht sagst du, Fabian, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, aber um das fertig zu sagen, so. Und da drin ist nur gestanden, es ginge um einen sehr, sehr hohen, einen Spitzendiplomaten und es wurde nicht mal die Hauptstadt genannt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn wir diese Geschichte recherchieren, es gibt Dutzende österreichische Diplomaten in der ganzen Welt. Das ganze Netzwerk hat sofort gebrummt, ja, und man hat gesagt, wer ist das? Ja? Die Botschafter in London, in Paris, in Washington sind auch wichtige Botschafter. Denen werden ja Fragen gestellt. Da sagt man, sind Sie das? Ja? Man muss sich diese Situation einmal vorstellen. Also das sind keine Kleinigkeiten. Und diese Geheimnistuerei, noch dazu mit diesen expliziten Zitaten, hat eigentlich dazu geführt, dass das Ganze in Schwung gekommen ist. Und das war für uns beide der Punkt, wo wir gesagt haben, wir können ja bei dem, was wir wissen, nicht schweigen. Wir müssen darüber informieren, fair, klar, aber auch so, dass man weiß, um was es überhaupt geht. Weil wir waren uns ganz sicher, das wird in wenigen Tagen ohnehin öffentlich werden.
Dazu zu sagen ist natürlich, es gibt auch immer eine Dynamik und einen Kontext, den man beachten muss. Und in dem Moment, wo die Außenministerin sich dazu öffentlich äußert und sagt, ja, der Botschafter ist nach Wien zurückgekehrt und wir werden das prüfen, ab dem Moment ist das eine Geschichte, die man machen muss. Das ist politische News. Und wir sehen ja laufend, dass es Entwicklungen gibt und es stellen sich dann natürlich schon auch Fragen, auch durch die Informationen, die wir haben oder Hinweise, sagen wir, dass zum Beispiel die ganze Sache schon bei einer Whistleblower-Plattform im Beamtenministerium vor Monaten gemeldet worden sein soll.
2024.
Genau, 2024.
Das wäre dann noch in der Zuständigkeit von Werner Kogler gewesen,
genau. Was sagt er? Ich habe mit ihm gesprochen, er hatte davon keinerlei Kenntnis. Aber er hat gesagt, er wird sich erkundigen. Wir wissen auch nicht, was damit geschehen ist. Ob das überhaupt aufgegriffen worden ist, weitergegeben worden ist, wir wissen es einfach nicht. Wir haben nur Hinweise, dass im dortigen Whistleblower-Briefkasten entsprechende Informationen deponiert worden sind. Übrigens auch so wie im Außenministerium. Aber das ist dann der nächste Punkt,
ja, zu dem wir kommen. Unsere Informantinnen und Informanten stellen es zumindest so dar, als ob manche Leute im Außenministerium nicht so überrascht wie die Ministerin selbst waren über diese Information. Und das stellt dann natürlich schon die Fragen, wie ist man damit umgegangen, wer hat was gewusst, wie war die Aufarbeitung, und das sind die harten politischen Fragen.
Das ist das klassische offene Geheimnis.
Vielleicht ein paar Stufen drunter noch, aber...
Aber wenn man das jetzt eben weiterspielt, und das zeigt ja, dass wir jetzt nicht mehr nur von einem Einzelfall sprechen. Es geht jetzt nicht mehr nur um diese eine Person, sondern es stellt sich die Frage, wurde hier etwas nicht ausreichend untersucht, wurde es sogar wissentlich schubladisiert? Das sind sehr, sehr heikle Fragen insgesamt. Das ist keine leichte Situation, die die im Moment haben. Aber um das noch zu ergänzen mit der Außenministerin Meindl-Reisinger. Sie hat ja gestern, nachdem wir den zweiten Bericht veröffentlicht haben, in sehr kurzer Zeit öffentlich gemacht, dass sie eine Untersuchungskommission einsetzen wird unter Leitung des früheren Verteidigungsministers Stalinger. Jetzt muss man wissen, dass der Herr Stalinger aus dem Verteidigungsministerium kommt. Er ist ihr Sicherheitsberater im Kabinett, aber er gehört eigentlich dem Außenministerium nicht an. Er gehört dem Verteidigungsministerium an. Das bedeutet, das ist ein schwerwiegender Schritt. Das bedeutet, dass die Außenministerin extern jemanden in ihr eigenes Ministerium holt, um solche heiklen Sicherheitsfragen zu klären. Wir werden darüber natürlich weiterhin berichten, logischerweise. Und das ist alles im Fluss. Das entsteht gerade, auch der Auftrag an diese Sicherheitskommission, was sie alles prüfen sollen. Aber wie gesagt, da geht es jetzt nicht mehr nur um diesen einzelnen Fall und schon gar nicht nur um irgendwelche moralischen Fragen dieses Blogs oder nicht. Das ist auch für uns eben relativ uninteressant in der Zwischenzeit.
Ich glaube, was an der Stelle auch wichtig ist, ist zu erklären, dass der betroffene Botschafter ja Kabinettschef von Alexander Schallenberg war, also vom Vorgänger von Beate Meindl-Reisinger, dass er schon vor Jahrzehnten im Kabinett war von Außenministerin Ursula Plasnik. Lange Karriere, also würde ich sagen, ÖVP nahe ist jetzt keine Untertreibung, aber auch über die Grenzen durchaus und vernetzt.
Ja, eines hast du vergessen zu erwähnen, er war Kabinettschef von Bundeskanzlerin Bierlein. Das war nach der Ibiza-Affäre, da ist die Regierung dann gekippt. Es gab Neuwahlen und die Frau Bierlein war, ich glaube, ein halbes Jahr ungefähr Bundeskanzlerin und er war ihr Kabinettschef. Also wir sprechen tatsächlich von jemandem, der an ganz, ganz hohen Stellen der Republik und Rädchen der Republik auch mitgearbeitet hat.
Thomas, du hast jetzt schon gesagt, es gibt eine Untersuchungskommission, eben mit Unterstützung aus dem Verteidigungsministerium sogar. Weiß man denn, wie groß tatsächlich diese Datenpanne ist, welche Dimensionen das auslösen könnte? Ich meine, da geht es ja am Ende des Tages nicht nur um Peinlichkeiten einer Person, wie ihr bereits mehrfach gesagt habt, da geht es um Staatsgeheimnisse beispielsweise auch.
Also ich beantworte es mal ganz kurz allgemein und der Fabian kann dann vielleicht Details erklären. Es gab, was Fabian schon erwähnt hat, 2020 diesen Cyberangriff auf das Außenministerium. Nach unseren Informationen Stand heute ist bis heute nicht geklärt, wer da wirklich dahinter stand. Es gab damals schon verschiedene Spekulationen, dass das russische Geheimdienste waren. Ich sage jetzt mal, da sagt der Fabian dann was dazu, vielleicht Marschalek. Ja. Das ist auch so eine sehr dubiose Geschichte in Österreich, die weitgehend ungeklärt ist.
In der flüchtige Wirecard-Mann Marschalek
ganz, also? Ganz genau. Ja. Aber um es jetzt mal allgemein zunächst mal einzuordnen. Also es gibt diese Sicherheitsfrage im weitesten Sinn. Und wenn ich das richtig verstehe, dann besteht jetzt der Auftrag an Stalinger und diese Kommission, alles das nochmal aufzurollen. Es muss der Außenministerin unbedingt gelingen, hat jemand gesagt, ein Schaden ist ja schon eingetreten und das ist zweifellos auch so. Ja, wir wissen ja, dass das in europaweit berichtet wird, auch in Zeitungen steht, mit Namen und Adresse, alles genannt, nicht so anonym wie bei uns in manchen Zeitungen. Das heißt, da geht es auch um den Ruf des Außenministeriums in der Zwischenzeit. Es müssen sich andere Staaten, andere Regierungen darauf verlassen können, dass hier geheime Informationen, Sicherheitsdinge ordentlich behandelt werden. Das ist sozusagen der Nebeneffekt oder der Schneeballeffekt dieser ganzen Geschichte, der uns, kann ich zumindest für mich sagen, auch ein bisschen überrascht, was da jetzt alles in Bewegung gekommen ist.
Man kann zu diesem ganzen Cyberangriff 2020 sagen, dass wir als Öffentlichkeit sehr wenig informiert wurden. Also es ist bis heute relativ unklar, wer, was, warum, welche Daten wurden abgegriffen, ist auch durchaus naheliegend. Einerseits war es während eines Regierungswechsels eigentlich, also Winter 2019, Frühjahr 2020, also von der Regierung Bierlein ging es über zu Türkis-Grün. Gleichzeitig kam dann eben die Corona-Pandemie und das ist alles ziemlich untergegangen, was da eigentlich im Außenministerium los war. Wir haben dann später rund um die ganze Jan-Marschalek-Kiste gesehen, also dass da im Außenministerium sich Firmen quasi angeboten haben aus dem Umfeld von Jan-Marschalek, sie können gern unterstützen jetzt bei diesem Cyberangriff. Da gab es dann auch noch Verbindungen vom damaligen Kneißl-Generalsekretär Johannes Peterlik. Das war alles noch irgendwie in diesen, sagen wir mal, durchaus Russland nicht allzu abgeneigten Cluster, den es auch im Außenministerium gegeben hat. Und auch da haben wir dann quasi nicht letztgültig erfahren, sind diese Meetings alle abgelehnt worden, gab es Treffen mit diesen Firmen, die mit Wirecard durchaus in Verbindung standen. Also das war alles sehr ominös und das ist es bis heute. Und selbst wenn jetzt dieser Botschafter vielleicht dann doch gar nichts zu tun hat mit dem Cyberangriff damals, was eine Option ist, ist es gut, wenn das von damals noch einmal neu aufgerollt wird, weil die Informationen einfach viel zu wenig waren dafür, wie massiv es war.
Ja, weil der Fabian den Namen Kneißl so nur ganz schnell dazwischen hineingerufen hat. Wir sprechen von der früheren Außenministerin Karin Kneißl, der Außenministerin, die den Präsidenten Putin zu ihrer Hochzeit eingeladen hat.
Der berühmte Knicks.
Und das ist die Ex-Ministerin, die nach unserem Wissen jetzt in Russland lebt. Also das sind schon eigentlich Dinge, wo man selbst als Journalist erstaunt ist manchmal.
Aber das ist ein, wie man so schön sagt, auf Österreichisch ein Geschmäckle. Aber wir haben dafür keine Belege, dass es da irgendwelche Verbindungen gibt.
Nein, aber wir haben überhaupt sehr wenig Material, was diesen Cyberangriff betrifft. Und ich glaube, das Gefühl hat, kann man glaube ich sagen, jetzt auch die Ministerin und ihr Umfeld, sonst würde sie den Thomas Stalinger nicht damit beauftragen, das neu zu prüfen.
Und man muss dazu sagen, weil ich Europakorrespondent bin, ich denke, dass einige Staatskanzleien in Europa sich diese Fragen auch stellen.
Ne, das wäre genau meine nächste Frage gewesen, Thomas. Wir haben hier Österreich als Teil der EU, also quasi nicht als einziger Player. Und da läuft offensichtlich ein Diplomat in der Gegend rum mit einem Handy, dessen Inhalt inzwischen in der Öffentlichkeit zu finden ist. Was denken denn da die anderen Länder? Wie groß ist da der Reputationsschaden noch?
Also man stellt sich im Moment, glaube ich, viele Fragen. Aber deswegen ist es ja so wichtig, dass diese Dinge möglichst genau und möglichst rasch geklärt werden, damit eben all die Menschen, die für Österreich arbeiten, die Österreich im Ausland vertreten, eben nicht in Verdacht stehen. Ja. Es muss einfach geklärt werden und bereinigt werden. Ja. Es wird vielleicht dazu führen, dass die eine oder andere Person im Außenministerium ihren Job verliert. Aber das Allerwichtigste wird sein, dass hier wieder Verlässlichkeit und Sicherheit einkehrt, auch im Bewusstsein. Weil daran kann kein Zweifel bestehen. Ja. Sonst würden wir nicht hier sitzen und miteinander sprechen und wir würden nicht da Informationen weitergeben. Diese Fragen liegen jetzt alle auf dem Tisch. Und wen das am meisten beschäftigt, nach unseren Informationen, das ist der Bundeskanzler, das ist die Außenministerin, das ist, glaube ich, auch der Herr Bundespräsident. Und damit beantwortet sich das eigentlich von selbst.
Wie sieht es eigentlich mit dem Bundeskanzleramt aus? Ich meine, die EU-Angelegenheiten liegen bei der Kanzleramtsministerin Plackholm.
Ganz genau. Also der Botschafter, von dem wir sprechen, der ständige Vertreter, ist natürlich, naturgemäß durch die Sache selbst, durch die Politik, eine der wichtigsten Ansprechstationen für das Bundeskanzleramt. Er ist derjenige, um das ganz plastisch zu sagen, der den Bundeskanzler Stocker, wenn er zu einem EU-Gipfel kommt, in Brüssel am Flughafen abholt und im Auto die letzten Dinge bespricht, die es beim Treffen der Staats- und Regierungschefs zu beachten gibt.
Der Standard wird auf jeden Fall weiter berichten, wie es in dieser Causa weitergehen wird. Thomas Mayer und Fabian Schmidt, vielen Dank für euren Besuch heute.
Sehr gern.
Danke, sehr gern.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie wollen, dass der Standard seine Arbeit so fortsetzen kann wie derzeit, dann würden wir uns über Ihre Unterstützung freuen. Am einfachsten geht das als Abonnentin oder auch mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag. 3 Euro ist da die Untergrenze. Alle Infos finden Sie da unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, wird ganz Gaza jetzt von Israel eingenommen? Darüber beraten Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und hochrangige Sicherheitsvertreter am Donnerstag. Unterdessen gibt die israelische Armee Räumungsaufrufe für die Wohngebiete im Süden des Gazastreifens aus. Wie genau die vollständige Besetzung aussehen könnte, ist bislang allerdings noch unklar. In der Armeeführung selbst soll der Vorstoß auf Bedenken stoßen. Zweitens, US-Präsident Donald Trump hat seinen Vizepräsidenten J.D. Vance als möglichen Nachfolger ins Spiel gebracht. Trump schlägt Vance und Marco Rubio 2028 als Team für die Republikaner vor. Bislang hatte sich Trump ja geziert, einen möglichen Nachfolgekandidaten offiziell ins Spiel zu bringen. Bis zur nächsten Präsidentschaftswahl sind es noch mehr als 3 Jahre. Und drittens, es ist fix. René Benkos Prozess wird in Innsbruck stattfinden. Das entscheidet der oberste Gerichtshof. Der Signergründer hatte ja einen Antrag gestellt, die Verhandlungen über die rechtskräftige Anklage in Wien durchzuführen. Das Gericht lehnt das ab. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Ecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.